Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Mir san schon wieder da, sage ich mal mit einem ersten kleinen Hinweis, wer denn heute unser Gast sein könnte. Heute liegen wirklich jede Menge Themen auf den Tisch. Es gab am Wochenende schon ein fantastisches Topspiel zwischen Frankfurt und Wolfsburg. Jetzt stehen spannende Wochen an, englische Wochen. Wir haben jetzt erst Champions League und dann wartet am Samstag natürlich schon wieder das nächste Topspiel zwischen Wolfsburg und Bayern. Darüber wird zu reden sein, aber es gab natürlich noch ein anderes Highlight am Wochenende und da möchte ich erstmal natürlich meinem Kollegen Danny Fritz herzlich gratulieren, denn der BVB ist Herbstmeisterin.
Herbstmeisterin in der Kreisliga A. Also das war an diesem Wochenende jetzt nicht so viel Positives, das muss ich auch offen zugeben. Aber das nehmen wir natürlich gerne mit. Weiterhin zu null marschieren wir durch die Liga. Selbst eine rote Karte kann uns nicht mehr aufhalten, zu zehnt am Ende. Aber nochmal, war nicht das beste Spiel. Aber hey, ich sag immer, die Tabelle kennt keine Bilder. Und man überwintert jetzt bis März. Das ist das Schöne. Man weiß, die Kreisliga geht, die Rückrunde erst geht im März los. Bis März stehen wir da oben. Ja, gutes Wochenende. War deins ein ähnlich erfolgreich? Markus, ich habe lange nicht mehr gefragt. Du bist doch auch noch immer noch aktiv. Wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja immer gerne hier erwähnt, wenn du dann mal plötzlich zwei Tore und einen Assist gibst. Es ist ruhig geworden um dich in den letzten Wochen. Ich muss mal nachhaken.
Ja, aber tatsächlich haben wir auch einen richtig dreckigen Sieg eingefahren am Sonntag. Aber jetzt den dritten in Folge. 9 Punkte jetzt in aus drei Spielen. So langsam kratzen wir am Mittelfeld, weil ich sag mal, vorher waren wir nicht so gut.
Das ist schön. Wir kratzen am Mittelfeld. Stark. Und deine eigene Bilanz?
Ich habe mitgespielt. Ich habe jetzt aber, ich habe jetzt kein Tor oder keine Vorlage dazu geleistet.
Gut, war stets bemüht.
Ich merke auch, der Körper tut langsam jeden Sonntag mehr weh. Also es wird Zeit, die Karriere zu beenden, glaube ich.
Wird der Arsch halt langsam dicker, spiele ich Fußball nur am Kicker. Gut, aber ich glaube, gehen wir mal von der Kreisliga in die Bundesliga, in die Champions League. Eine ganz, ganz, ganz besondere Sendung heute. Wir können da kurz nochmal ausholen. Unser heutiger Gast wäre eigentlich schon unser erster aktiver Gast gewesen. Wir hatten die Premierenfolge mit Josie Henning und Anja Mittag. Und dann wollten wir sie eigentlich als erste Spielerin aus der Bundesliga haben. Wir hatten auch eigentlich quasi, wir waren schon fertig. Dann kam ein bisschen was dazwischen. Darüber sprechen wir auch noch. Und jetzt freuen wir uns eigentlich zur heutigen 25. Sendung. Auch ein kleines Jubiläum, passend, dass sie da ist. Wir freuen uns ganz, ganz herzlich über Julia Gwinn. Hallo.
Ja, hi ihr zwei. Ich freue mich auch riesig dabei zu sein und dass es jetzt endlich mal geklappt hat mit dem Podcast.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Ich hatte es angedeutet, ein bisschen was dazwischen gekommen damals. Die Aufzeichnung war geplant. Dein Kreuzbandriss. Ich weiß, du hast in letzter Zeit schon viel, viel drüber gesprochen. Magst du eigentlich noch drüber sprechen oder sagst du jetzt eigentlich auch, komm, jetzt ist auch gut, Haken dran und Blick nach vorne. Wie geht's dir da zurzeit mit?
Ich habe mir schon ein bisschen was zurechtgelegt, was ich immer so sagen kann zu den Standardfragen. Aber ja, ich glaube, es gehört jetzt ein Stück weit auch zu mir. Also es ist einfach ein Teil meiner Karriere geworden. Und ja, jetzt im Nachhinein spricht man gerne drüber, wenn die ganze schwere Zeit, sage ich mal, auch vorbei ist und man jetzt einfach positiv in die Zukunft blicken kann.
Okay, Markus, hast gehört, sie hat sich was für die Standardfragen zurechtgelegt. Das ist so ein bisschen jetzt die Challenge an uns, vielleicht nochmal aus den Standardfragen auszubrechen. Das Schöne ist aber, wir brauchen ja nicht nur zurückzublicken. Wir haben eine unfassbar, ich sag mal, geile Fußballwoche für euch. Also was will man mehr? Heute, wenn wir veröffentlichen, Mittwoch Champions League gegen Lyon, Samstag Topspiel gegen Wolfsburg und dann eine Woche später Rückspiel gegen Lyon. Was will man mehr? Darüber wollen wir ausführlich sprechen, aber erst, und das bleibt auch bei uns in der 25. Folge so, wollen wir dich ein Stück weit persönlicher kennenlernen mit unserem Freundebuch.
Und wie immer mit der ersten Frage, man nennt mich auch. Hast du einen Spitznamen?
Ja, also ich glaube, die meisten nennen mich Julie einfach. Hättet ihr mich aber, glaube ich, vor einem Jahr gefragt, das ist ganz witzig, als ich mich dann verletzt hatte, ist es so ein bisschen entstanden in der Reha, dass ich eben Bambi genannt wurde. Dadurch, dass ich natürlich nach der OP relativ dünne Beine hatte und nicht mehr viele Muskeln hatte. Und deswegen hat sich das auch so ein bisschen eingebürgert. Aber ich glaube, inzwischen habe ich da wieder ganz gut an Muskeln draufgepackt und da bleibt dann Julie doch lieber im Gedächtnis.
Wie oft musst du deinen normalen Namen eigentlich buchstabieren?
Immer. Also wirklich. Und das Schlimme ist, es ist halt Vor- und Nachname, was ich buchstabieren muss. Und selbst nach dem Buchstabieren ist es oft trotzdem falsch. Also ich glaube, ich habe auch tatsächlich bei Starbucks oder so noch nie meinen richtigen Namen auf dem Cup gehabt.
Ganz kurz, wenn wir beim Namen sind, ich muss sagen, du hast ja noch einen zweiten Namen, der ja, du verdrehst mir den Augen. Ich finde das einen unfassbar schönen zweiten Namen, Ronja. Den wird kaum benutzt oder nutzen deine Eltern den? Oder weil es hat ja sicherlich auch einen Grund, warum sie dir den gegeben haben.
Ja, also von mir wird er bewusst nicht genutzt, weil er mir nicht so gefällt. Das hat tatsächlich so ein bisschen eine Geschichte, weil meine Eltern, also mein Papa fand den Namen eben auch schön, Ronja, und meine Mama war aber eben bei Giulia. Dadurch, dass wir damals, also meine Eltern, wir waren auch immer in Italien im Urlaub und ich glaube, das waren sie auch schon vor meiner Zeit. Deswegen, der Name Giulia kommt ja aus dem Italienischen und mein Papa wollte aber unbedingt, dass ich Ronja heiße und ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Mama sich dann durchgesetzt hat. Deswegen ist Ronja der Zweitname geworden. Aber wie gesagt, also ist jetzt nicht mein Favorite.
Aber dann möchte ich trotzdem Shoutouts zu seinem Vater. Ich finde den Namen wirklich sehr, sehr schön. Und wenn man weiß, dass Ronja eigentlich heißt die Siegreiche und dann mit Blick auf die eine überwundene Verletzung, ist der Name vielleicht auch gar nicht so verkehrt für dich gewählt.
Wobei das bei mir immer in Verbindung gebracht wird mit Ronja, die Räubertochter. Also jeder kennt das, glaube ich, so.
Ja.
Und dann ist es immer so ein bisschen eine andere Assoziation.
Das verstehe ich, dass es nicht ausbleibt. Gut.
Wir machen mal weiter mit. Hier erreichst du mich. Du hast ja mittlerweile 250.000 Instagram-Follower. Bekommst du da eigentlich auch viele persönliche Nachrichten?
Ja, das auf jeden Fall. Also Instagram ist ja schon eine Plattform, wo man auch wirklich in Kontakt treten kann. Mache ich auch gerne, gerade auch um den Fans einfach zu zeigen, gerade über den Feed jetzt, was ich so den ganzen Tag mache, über Stories. Aber klar gibt es da auch die ein oder andere Nachricht, die man austauscht. Und ja, einfach gerade Fans oder gerade jungen Mädels, die halt vielleicht auch Fußball spielen, dann auch was mitzugeben.
Ist das was, was heute zum Profi-Dasein fast so ein bisschen dazugehört, dass man so einen Kanal hat?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, wir haben uns da auch extrem weiterentwickelt. Ich glaube, damals war das noch nicht so, aber ja, inzwischen läuft einfach sehr, sehr viel über Social Media und gerade über Instagram und sei es jetzt unsere Vereinswebseiten oder gerade persönliche Kanäle, da wird schon sehr, sehr viel ausgetauscht und da kann man auch viel erfahren, was jetzt gerade private Einblicke und ja, sportliche Einblicke eben angeht.
Jetzt nutze ich die Gelegenheit doch schon mal nochmal auf diese Phase der Verletzung reinzugrätschen. Wie schwierig ist denn das? Du sagst, du machst das gerne und deinen Fans auch ein bisschen was mitzugeben. Aber wie schwierig war es dann in dieser Phase anfangs der Verletzung, wo du wahrscheinlich selbst mit dir erstmal kämpfen musstest, dann trotzdem nochmal so ein bisschen dich zu öffnen, den Fans was mitzugeben? Und vor allem, ich habe es auch mitbegeben, auch die Bayern haben jetzt eine sehr schöne Doku noch gemacht, über diese ganze Reha-Zeit. Überhaupt in dieser Phase, wo eigentlich ja du im Mittelpunkt stehst, trotzdem noch andere daran teilhaben zu lassen.
Ja, anfangs war es schon schwer, weil es mir wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat, würde ich sagen. Und man da wirklich erstmal ja, sich auf sich konzentrieren muss. Ich habe, glaube ich, auch, dass ich den ersten Post abgesetzt habe über die Verletzung. Es sind, glaube ich, 2 Wochen vergangen, also dann nach OP und ich musste erstmal selber mit allem klarkommen. Aber dann ist es einem natürlich auch wichtig, dass man vielleicht immer wieder so die einzelnen Schritte den Fans zeigen kann. Also ich habe dann Sachen gepostet, wie ich dann zum ersten Mal laufen war oder zum ersten Mal wieder mit Fußballschuhen. Das ist ja was, was die Leute auch interessiert und das teilt man dann auch gerne. Aber man muss schon sagen, also es ist auch bewusst um meine Person, glaube ich, ruhiger geworden, weil es ja schon was anderes ist, wenn man im Fußballalltag drinsteckt, als jetzt so eine Reha zu teilen. Aber ja, im Nachhinein war es dann eben schön, dass wir diese Doku verfilmt hatten. Und es war ja so, es wusste ja eigentlich keiner und umso schöner war es dann als auch für mich persönlich, als es dann alles vorbei war, dass man das nochmal hatte, so als Erinnerung an die doch schwere Zeit, aber wo man auch ja sehr, sehr viel lernen konnte und auch positive Dinge einfach ja erlebt hatte.
Bei der Doku habe ich auch gedacht, dass man daran auch so ein bisschen gesehen hat, wie sehr Social Media mittlerweile auch so die Medienwelt beeinflusst, weil die komplett im Hochformat gedreht war. Das hatte ich so noch nicht gesehen.
Genau, das war also die Entstehung war so ein bisschen, ich hatte Gespräche geführt mit Bayern eben und jemanden, dass sie halt voll Lust hätten, sowas zu drehen. Und ich war auch direkt so, ja, eigentlich ist es was Cooles, weil ich kannte das eben von Thiago und von Tolisso. Und ja, es ist eigentlich schon cool, so von dem Tag null an was zu haben, wo man vielleicht zurückblicken kann danach auch. Und dann war eben die Idee, dass man das, glaube ich, sogar als allererstes Mal jetzt im Hochformat macht, dass man das über Instagram anschauen kann. Und ja, jetzt im Nachhinein echt cool geworden und habe auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen.
Ja, war eine wirklich spannende Doku. Alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt da gerne mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir machen mal weiter mit Sportarten. Du hast ja wirklich viele Sportarten neben Fußball auch ausprobiert. Was machst du denn sonst noch gerne? Ich denke mal, jetzt nach der Reha gehört Fahrradfahren vielleicht nicht mehr dazu.
Ich glaube, nie wieder, ne? Nee, Fahrradfahren. Ich glaube, ich bin in der Reha mehrere Tour de France gefahren, vom Gefühl. Nee, also so Alternativsportarten mache ich schon sehr gerne, wenn es die Zeit hergibt. Also gerade Volleyball oder mal irgendwie Tischtennis, solche Sachen. Ansonsten natürlich, wenn englische Wochen sind, wenn viel los ist um Fußball, bin ich auch einfach gern mal zu Hause, koche gerne, bin im Café. Geh mal ins Kino oder sehr, sehr gerne auch shoppen. Genau, und ja, verbringe einfach sehr, sehr gerne Zeit mit Freunden und Mannschaftskolleginnen.
Eine Frage ein bisschen allgemeiner formuliert. Ich bin Fan von.
Also auf den Fußball bezogen bin ich Fan von Kimmich. Ja, einfach weil er so ein bisschen mein Vorbild ist, weil ich jetzt schon mehrere Jahre halt ihm zuschaue und er irgendwie schon ein bisschen eine Inspiration ist, was jetzt ja sein Auftreten auf dem Platz angeht, seine Mentalität und auch seine ja, Qualität, auch die Mannschaft mitzuziehen. Und ja, in vielen Dingen sehe ich mich auch in ihm wieder, weil er zum Beispiel auch in einem Interview mal gesagt hatte, dass damals eben viele nicht mit ihm gerechnet hatten, weil er relativ klein war, zierlich war und ja, den Weg jetzt doch so gegangen ist. Und das finde ich immer ganz cool, wenn man sozusagen den Leuten gezeigt hat, dass es doch anders geht.
Und als letzte Frage nehmen wir vielleicht noch, das würde ich gern mal machen.
Ich würde gern mal eine Weltreise machen oder allgemein mal reisen, weil ich das, ich glaube, jeder wollte das nach dem Abi mal machen und viele konnten es machen und wir durch den Fußball eben nicht. Und das würde ich schon sehr, sehr gerne machen. Also einfach verschiedene Länder bereisen und auch verbunden mit einem Surfkurs, weil ich unbedingt mal surfen möchte, weil ich es einfach cool finde und es halt gar nicht kann. Und ja, wenn man dann irgendwie in einem coolen Land ist und da die Chance hat, so einen Surfkurs zu machen, würde ich auf jeden Fall gerne mal in der Zukunft immer machen.
Hast du das gemacht, Markus, nach Schule oder irgendwie Abi, mal so
Nee,
Auszeitreisen?
leider auch gar nicht. Also weder Auslandssemester noch jetzt so eine wirklich lange Reise. So, du?
Nee, also muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt das im Nachhinein ändern wollen würde, aber es war so bei mir nach dem Abi war halt sofort Zivildienst
Ja, bei mir
und
auch.
ja, und dann, klar, dann, also bei uns, ich meine, ich bin ein paar Semester älter, da war irgendwie gerade so, Australien war das Ding, irgendwie jeder musste nach Australien, das hatte ich dann irgendwie auch keinen Bock drauf gehabt. Und dann hatte ich auch irgendwie erst schnell Bock, aus meinem Dorf rauszukommen und dann war ich plötzlich im Studium und nach dem Studium habe ich halt sofort direkt eine Festanstellung bekommen. Und dann ist halt diese Frage, sagst du jetzt eine Festanstellung ab, um vielleicht nochmal ein bisschen zu reisen? Und habe mich dann für einen Job entschieden. So, von daher ein Stück weit, ja, denke ich mir, schade. Auf der anderen Seite habe ich jetzt das große Glück. Ich habe ja zum Glück einen Job, der es mir auch ermöglicht, viel zu reisen, wenn auch meistens beruflich. Aber man sieht ja trotzdem relativ viel. Und ich glaube, es bietet sich ja immer noch mal diese Möglichkeit, so dieses, ich könnte mir durchaus vorstellen, irgendwann mal so ein Sabbatjahr, sage ich mal, zu machen, um noch was zu sehen. Weil ich glaube, das bringt einem schon noch mal weiter, so viel zu sehen. Also das reizt mich schon sehr, ja.
Ja, das habe ich auch gedacht, dass man das ja mittlerweile gerade, also so ein Sabbatical ist ja einfacher geworden, so eine Arbeitswelt. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, die haben jetzt ein Kind bekommen, die machen dann nächstes Jahr einfach mit dem Kind 6 Monate Urlaub. Also schon, ich glaube, das kann man heute irgendwie besser noch in den Alltag irgendwie verpacken. Gut, aber dann wollen wir so langsam mal zum Sportlichen bekommen, denn da gibt es, wie wir schon gesagt haben, jede Menge zu sprechen. Und wir fangen mal an mit der Lage der Liga.
Ja, und ich möchte nochmal betonen, mein Gott, macht das gerade Spaß. Diese Bundesliga, die macht Werbung, die ist spannend, die ist attraktiv, die hat geile Ergebnisse. Also nicht nur, wir hatten den letzten Spieltag angesprochen, wo viele überraschende Ergebnisse dabei waren. Diesmal wieder unfassbar spannende Spiele. Du hast schon angesprochen, Wolfsburg gegen Frankfurt, mein Gott, war das ein wilder Ritt. Frankfurt da mit dem Last-Minute-Siegtreffer 3:2 über Frankfurt. Ja, Bayern sprechen wir gleich noch drüber, 2:1 in Essen. Erfolgreich gewesen, also auch knapp. Hoffenheim relativ deutlicher 5:1 gewonnen in Jena. Bremen gegen Sand. Wir haben es letzte Woche ein Stück weit so beschworen. Es ist am Ende dieses eine Tor, was entscheidet. Die Revanche ist Bremen gelungen für die Pokalniederlage. Gewinnt 1:0 zu Hause gegen Sand durch einen späten Foulelfmeter, den man nicht unbedingt geben muss. Also 3 Meter vor der... Na okay, das Derby Leverkusen-Köln. Waiowai 3:4, auch richtig geil. Schöne Tore, packendes Spiel. Und Potsdam gegen Freiburg 2:1. So, und der Blick auf die Tabelle, das ist das, was wir haben wollen. Spannung garantiert. Bayern ist Erster mit 18 Punkten, 28:5. Dahinter Wolfsburg 16 Punkte, Hoffenheim 16 Punkte, Leverkusen 15 Punkte, Potsdam 15 Punkte, Frankfurt 15 Punkte. Platz 1 und 6 trennen also 3 Zähler. Das ist, sage ich mal, Teil 1 der Tabelle. Dann kommen wir zu Teil 2. Da sind dann aber auch schon 8 Punkte Abstand. Köln und Bremen, die Gewinner sicherlich an diesem Spieltag, vor allem wenn es um Abstiegskampf geht, mit 7 Punkten jetzt auf 7 und 8. Essen 5 Punkte auf der 9. Freiburg 4 Punkte auf der 10. Und Jena mit 2 Punkten auf dem Abstiegsplatz, genauso wie Sand mit 1 Zähler. Ja, ultra spannend. Julia, es gibt ein altes Sprichwort, die Tabelle lügt nicht. Ist die Liga genauso spannend, genauso offen, wie es die Tabelle gerade sagt?
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das spricht ja ein bisschen auch für die Liga und für sich. Ich glaube, das, was man die letzten Jahre vielleicht so ein bisschen vermisst hat, dieses, dass jeder Spieltag wirklich, dass es eng wird, dass geile Spiele sind, dass es eben nicht klar ist, wie das Spiel ausgeht. Und das ist dieses Jahr auf jeden Fall der Fall. Sehr, sehr viele enge Partien, sehr, sehr viele Tore fallen. Und ich glaube, gerade in den letzten Jahren war es ja oft so, dass eben Bayern und Wolfsburg die Liga dominiert haben und dann wirklich ja lange nichts kam. Und deswegen umso schöner, wenn jetzt einfach dieser Wettbewerb, das ist ja auch einfach Werbung für den Frauenfußball und für unsere Liga, dass es jetzt eben so ausgeglichen ist und dass es wirklich an jedem Wochenende einen Fight gibt.
Werbung für den Frauenfußball, hast du gesagt, genau das ist es, absolut, können wir nur unterstreichen. Und gerade auch die Sichtbarkeit, gerade man kann es ja auch alles sehen, wirklich, das ist Werbung, as it's best. Ja, lass uns kurz über euer Spiel sprechen. 2:1 in Essen, knappe Kiste, wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, ich glaube, wir hätten es uns anders vorgestellt. Knappe Spiele sind gut, aber wenn man selbst drin steckt, muss es nicht immer sein. Ja, ich glaube, wir haben uns viel für das Spiel vorgenommen. Und diese Dominanz, die wir eben zeigen wollten und diese Torgefährlichkeit haben wir nicht so ausgestrahlt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Am Ende zählen natürlich die 3 Punkte, aber ja, es war jetzt nicht der attraktive Fußball und die Dominanz, die wir halt eigentlich auf den Platz bringen möchten.
Jetzt versuche ich direkt mal reinzugehen, vielleicht nicht mit einer Standardfrage und versuche nicht mal so ein bisschen zu locken, denn die Frage kann ich dir dann auch nicht ersparen. Du hast nicht gespielt, jetzt Mehrfachfrage. Erstens, ein Stück weit vielleicht, um nach deinem Comeback so ein bisschen auch eine Belastungssteuerung anzugehen, eben weil auch noch wichtige Spiele voraus sind. Ihr hattet zuvor auch noch im Pokal schon anstrengende Spiele. Und anschließend vielleicht die Frage, eventuell auch so ein bisschen noch das Stadion. Es ist Essen, das Stadion, wo du dir den Kreuzbandriss zugezogen hast. Und du hast ja auch schon mit der Nationalmannschaft beim Länderspiel auch nicht gespielt. Also Doppelfrage, was war der Grund, dass wir dich nicht auf dem Platz gesehen haben?
Ja, genau. Also ich glaube, der erste Punkt ist auf jeden Fall Belastungssteuerung. Dadurch, dass wir eben extrem viele englische Wochen haben und auch schon hatten und ich eben aus einer langen Verletzung komme und ja, einfach ein Jahr raus war, das muss man auch sehen. Und dann doch sehr, sehr viel gespielt habe, jetzt auch vor der Nationalmannschaft und jetzt auch wieder danach. Und weil eben ja wirkliche Top-Spiele jetzt auch kommen, wo man wirklich ja jede Spielerin zu 100% braucht. Und deswegen war das vielleicht auch mal nicht schlecht für mich durchzuatmen und ja, vielleicht mich ein bisschen zu regenerieren, zu resetten und dann für die nächsten Spiele wieder da zu sein. Ja, ein Stück weit war es, glaube ich, auch wegen dem Stadion. Also ich kann die Entscheidung nicht beeinflussen, ob ich eingewechselt werde oder nicht. Aber für mich persönlich ist es eigentlich, also ich bin völlig okay damit, in dem Stadion zu spielen. Und irgendwie habe ich auch Lust drauf, dort zu spielen, um diese negativen Erinnerungen, die ich jetzt vielleicht auch habe, einfach aus dem Kopf zu kriegen und zu wissen, ich habe jetzt dort einmal wieder gespielt und es ist nichts passiert, mein Knie ist stabil und dieses Stadion kann mir sozusagen nichts mehr. Aber ich glaube, dass da von Vereinsseite schon auch ja so ein bisschen in so einem eh schon unruhigen Spiel, was vielleicht jetzt nicht ja die Bayern-Art war, dass man da jemanden reinwirft, der vielleicht keine guten Erinnerungen an das Stadion hat, ist vielleicht dann auch nicht der richtige Weg. Deswegen ja, freue ich mich dann, wenn ich wieder spielen darf und freue mich auf die kommenden Wochen.
Da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Also die einen sagen ja, vielleicht nicht in dem Stadion, das andere, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier schon mal erzählt habe oder ob sie bekannt ist, die Geschichte von Peter Neururer, der einen Herzinfarkt beim Golfspielen erlitten hat. Peter Neururer spielt Golf in seinem Heimatclub in Gelsenkirchen und ich muss jetzt lügen, entweder auf Loch 17 oder Loch 18 bekommt er einen Herzinfarkt. Was macht Peter Neururer als erstes, nachdem er wieder gesund ist? Geht auf den Golfplatz und spielt ab Loch 17 weiter und die Runde zu Ende. Finde ich auch eine
Das ist
großartige
Wahnsinn,
Geschichte.
ja.
Also, wo er
Ja.
sagt, direkt Haken dran mit abschließen. Und ich denke, das hast du, glaube ich, in der Doku auch gesagt. Ich glaube, man braucht diesen Moment. Du hast gesagt, so einen Pressschlag und dann den Pressschlag zu überstehen, zu merken, hey, ich kann es, es geht. Und ich glaube, diese Momente braucht man und die kommen dann sicherlich auch. Aber wie gesagt, wichtige Spiele stehen sicherlich auch an und dann dieses Thema individuelle Belastungssteuerung ist ja auch ein Modewort geworden, Profifußball.
An diesen Blick von außen, sage ich mal, musstest du dich ja relativ lange gewöhnen. Trotzdem sieht man das Spiel immer noch mal anders. Wie hast du es von außen gesehen? Warum war das Spiel so eng?
Ja, ich glaube, das, was wir uns auch taktisch vorgenommen hatten, ist nicht ganz aufgegangen. Also man analysiert ja den Gegner immer ein bisschen im Vorfeld und schaut, wie er die letzten Spiele gespielt hat. Und ich glaube, gerade gegen den FC Bayern ist es immer noch mal ein anderes Spiel. Da stellt sich jeder noch mal extrem auf den Gegner ein und da kann man natürlich nicht wissen, wie sie jetzt gegen uns auftreten werden. Ja, und wir haben es dann eben nicht geschafft, so die richtigen Mittel zu finden. Ja, sehr, sehr viel Hektik im Spiel, Ballverluste, die eigentlich man von uns nicht so gewohnt ist, Fehlpässe. Genau, und diese Dominanz, wie ich schon gesagt hatte, war halt einfach nicht so da, wie wir sie sonst, also auf den Platz bringen, größtenteils. Aber spricht dann, glaube ich, auch für uns, dass man trotzdem so ein enges Spiel, was vielleicht jetzt kein schönes Fußballspiel war, trotzdem für sich entscheidet und dann die Punkte trotzdem mitnimmt und nicht, ja, dann Punkte liegen lässt, wie wir es zum Beispiel gegen Frankfurt gemacht haben.
Wir haben schon angesprochen, was jetzt für eine Woche ansteht. Lyon, Wolfsburg, Lyon. Ist es dann manchmal auch schwierig in so einem Spiel, wenn man weiß, heute das alles kommt, da auch noch hundertprozentig auf dem Platz zu sein? Oder ist man dann sogar schon so ein bisschen in dieser Topwoche auch?
Ja, ich glaube, man sagt ja immer, man muss von Spiel zu Spiel schauen und diese Fußballfloskeln, die man halt kennt. Aber ich glaube, es wäre auch gelogen, wenn man jetzt überhaupt nicht darüber hinausschaut und weiß, es sind einfach drei Spiele, die, ja, glaube ich, im Frauenfußball die Top-Spiele sind. Und da freut man sich natürlich unglaublich drauf. Aber trotzdem ist es natürlich umso wichtiger, seine regelmäßige Arbeit in der Frauenbundesliga auch zu machen und gerade so Spiele wie gegen Essen halt dann auch für sich zu entscheiden, weil bringt dann nichts, wenn man die außen vor lässt oder irgendwie vernachlässigt, und dann das Augenmerk nur auf die Topspiele legt.
Wie wichtig, sage ich jetzt mal, oder frage ich, also klar, man möchte nie ein Spiel verlieren, aber bis zu dem Frankfurt-Spiel seid ihr schon sehr, sehr dominant, auch durch die Liga. Ich habe auch zwei Spiele live gesehen, marschiert. Ist dann so eine Niederlage vielleicht auch mal, auch wenn man sie nie mag, hilfreich, um zu sagen, hey, das wird hier alles kein Selbstgänger, wir müssen für jedes Spiel, müssen wir voll investieren. Ja, welche Lehren zieht man daraus, oder welche Lehren habt ihr aus dem Frankfurt-Spiel vielleicht für euch gezogen?
Ja, also auf jeden Fall hätten wir sie nicht gebraucht. Das ist schon mal das Erste, weil ich glaube, gerade an dem Spieltag hat ja auch Wolfsburg Punkte liegen lassen. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen, da vielleicht auch zu gewinnen und dann einen Vorsprung zu haben. Aber gehört natürlich im Fußball auch dazu. Und gerade das Spiel hat auch, ja, glaube ich, keinen Sieger verdient gehabt, beziehungsweise ja, es war schon ausgeglichen. Und ich glaube, es hatte auf beiden Seiten einfach seine Chancen. Aber ich glaube, die Lehre, die wir daraus ziehen sollten, wäre auch einfach eine gewisse Cleverheit, dass man, wenn man das Spiel dann dreht, also ich glaube, wir haben es ja in der 86. Minute gedreht gehabt und ja, führen 2-1 und dann diese Cleverheit auch an den Tag zu legen oder diese Reife, dass man das auch über die Zeit bringt und nicht sich dann nochmal zwei einschenken lässt. Und ich glaube, daraus haben wir auch gelernt und sind dann ja vielleicht auch wieder ein bisschen selbstbewusster und mit ein bisschen mehr Energie in die nächsten Spiele dann auch gestartet, gerade im Pokalspiel, auch ein bisschen als Revanche.
Auf Selbstbewusstsein und Energie wird es jetzt sicherlich auch in den nächsten Spielen ankommen. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen rein jetzt in die Topwoche. Nächster Gegner ist jetzt Lyon. Was erwartest du da für ein Spiel?
Ja, ich glaube, das wird wieder ein ganz anderes Spiel wie jetzt zum Beispiel gegen Essen, weil es einfach zwei Mannschaften sind, die das Spiel dominieren wollen und auch das Spiel machen wollen und ihr Spiel sozusagen durchdrücken wollen. Und ich glaube nicht, dass sich da jemand hinten reinstellt und auf Konter spielen wird. Und deswegen wird es, glaube ich, ein offener Schlagabtausch. Ich glaube, man wird ein sehr, sehr gutes Fußballspiel sehen mit sehr, sehr viel Offensivpower auch von Lyon. Und ja, da müssen wir natürlich gut verteidigen. Aber ich glaube, wir haben es in der Saison auch schon gezeigt, dass wir sehr, sehr viele Tore erzielen können und auch offensive Qualitäten haben. Und wenn wir das auf den Platz bringen, glaube ich, wird es ein super Spiel und hoffentlich mit einem guten Ausgang dann auch für uns.
So ein Topspiel jetzt, man weiß, wird auch live übertragen. Und ich meine, brauchen wir nicht überreden, Lyon ist in der jüngeren Vergangenheit das Aushängeschild gewesen im Frauenfußball international. Wie, also ist man da eher so, ja, ist es einfach auch nur ein Spiel oder macht man sich eher Gedanken, oh, verlieren wollen wir nicht? Oder ist es auch so, dass man so ein Spiel mit ganz, ganz viel Freude geht, weil das ja eigentlich im Prinzip die Highlights in so einer Fußballkarriere sind?
Ja, auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Vorfreude. Ich glaube, das sind so die Spiele, auf die man hinarbeitet, die man sich immer wünscht, wo ich jetzt auch zum Beispiel in meiner Verletzungszeit halt viel drüber nachgedacht habe, wie geil das wieder ist, wenn man es geschafft hat und gerade solche Spiele bestreiten darf. Und ja, ich glaube, das wird einfach ein cooles Spiel mit coolem Publikum. Wir werden, glaube ich, sogar im Männerstadion spielen in Lyon. Und ja, auch, dass wir jetzt gerade diese Plattform haben, wie es jetzt über The Zone oder so dann auch gezeigt wird, dass die Leute das anschauen können, ist einfach ja für den Frauenfußball mega. Und ich hoffe dann, dass wir mit unserem Spiel auch gute Werbung dann machen können.
Die Werbung machen wir kurz mal weiter, weil es einfach, auch wenn der Podcast rauskommt, schon ein Spiel gelaufen ist, aber allein, dass wir jetzt diese Champions-League-Spieltag, wir haben Hoffenheim gegen Barcelona, Titelverteidiger, Bayern gegen Lyon und wir haben Wolfsburg gegen Juventus Turin. Mein Gott, was sind das für klangvolle Namen und alles live auf The Zone. Also auch nochmal der Hinweis, Champions-League, Frauen auf The Zone, ja, einschalten.
In der Liga ist es ja so, ich sag mal, außer wenn ihr auf Wolfsburg trefft, dass ihr eigentlich immer als der Favorit geltet. Gegen Lyon ist jetzt was anderes. Was verändert das am Spiel, wenn ihr nicht unbedingt der Favorit seid, sondern eher der Außenseiter?
Ja, ich glaube, wenn man Favorit ist, hat man immer einen gewissen Druck. Und das verspüren wir natürlich in der Liga. Das ist auch einfach dieser Druck, den es wahrscheinlich beim FC Bayern auch einfach gibt, dass man ja Titel holen muss. Ich glaube, gerade in der Champions League ist es was anderes. Lyon, ich weiß gar nicht, wie oft sie die Champions League gewonnen haben, wir noch gar nicht. Deswegen ist es natürlich auch ein Stück weit vielleicht entspannter, mal in dieser Jägerrolle zu sein und sozusagen der Underdog zu sein. Aber wir wollen eben gerade beweisen, dass wir nicht nur ein Underdog sind und dass wir nicht, dass wir einer Favoritenrolle auch gerecht werden können. Und ich glaube, das haben wir letztes Jahr gezeigt, als wir dann bis ins Halbfinale gekommen sind. Und das wollen wir auch dieses Jahr wieder zeigen. Und das ist ja das Coole, dass es dieses Jahr schon in der Gruppenphase so weit ist, dass man wirklich Hammerbegegnungen hat. Und ja, da freut man sich einfach drauf. Und da ja, wird, glaube ich, ein ganz, ganz cooles, ganz coole Mittwochspiele geben. Und dass man da einfach ja für das, was man immer lebt und für das, was man tagtäglich ins Training geht, dann auch endlich auf den Platz bringen kann.
Du hast gerade noch ein gutes Stichwort gegeben, Stichwort gerade so Champions League Reform und ich rede jetzt nicht nur von den Frauen, werden ja oftmals kritisch gesehen. Ich glaube bei den Frauen, was sich da jetzt entwickelt hat, nicht nur mit unserem dritten Startplatz, dann auch mit diesem Playoff-System, in das Hoffenheim musste, wo die auch halt schon immer gegen AC Mailand gespielt haben, geile Begegnungen. Das heißt, dieses neue Champions League Format ist eine Sache, die du durchaus begrüßen würdest, eben weil man halt jetzt schon relativ früh richtig geile Begegnungen hat.
Absolut, ja. Also gerade die letzten Jahre war es ja so, dass man gar nicht so viele Spiele in der Champions League hatte, wenn man jetzt nicht wahnsinnig weit kam. Und umso cooler ist es halt, natürlich hat man sehr, sehr viele englische Wochen und es kommt ja von der Belastung sehr, sehr viel dazu. Aber ja, man hat einfach gute Gegner in der Gruppe. Es ist nicht so, dass man irgendwie da Freilose hat und man gut durch die Gruppe kommt, sondern es ist einfach jedes Mal wieder ein harter Fight. Und ja, umso cooler, wenn man sich Spiele von deutschen Begegnungen auch einfach selber angucken kann und eigentlich, ja, gerade jetzt mit Hoffenheim, die in die Playoffs mussten, wo man so viele Spiele gesehen hatte auf super Niveau und es dann auch eine deutsche Mannschaft oder gerade auch mit Wolfsburg geschafft hat, sich zu qualifizieren. Das ist natürlich auch wieder Werbung für den Frauenfußball, für den deutschen Frauenfußball. Und ja, da hofft man, dass die Wege noch weitergehen.
Das hoffen wir auf jeden Fall. Zwei richtig spannende Spiele gegen Lyon stehen auf dem Programm, für die wir euch den Daumen drücken. Ja, aber dann natürlich auch Samstag das absolute Topspiel 1 gegen 2, auch wenn es sehr, sehr knapp ist. Die Tabelle sagt halt 1 gegen 2, Bayern gegen Wolfsburg. Ja, ich denke mal, die Wolfsburgerinnen kommen mit breiter Brust jetzt nach diesem Last-Minute-Sieg gegen Frankfurt. Und ich denke mal auch, ja, mit reichlich, ich will nicht sagen Wut, aber ich denke mal, nachdem ihr jetzt den Titel ihnen entrissen habt, ja, werden die mit ordentlich Engagement aufkreuzen. Worauf wird es ankommen für euch, dem Angriff der hungrigen Wölfinnen euch zu erwehren?
Ja, erstmal ist es einfach schön, dass wir zu Hause spielen und dass wir halt vor unseren eigenen Fans dann auch eine gute Kulisse haben. Und ich glaube, das wird wieder ein attraktiver Fußball werden, wo man wahrscheinlich nichts geschenkt bekommt, wo Wolfsburg natürlich wahrscheinlich sehr, sehr aggressiv an den Tag gehen wird, aber ich glaube, wir kein Stück weniger. Deswegen, wir freuen uns alle schon unheimlich die letzten Wochen jetzt auf das Spiel und es ist, glaube ich, einfach das Spiel im deutschen Frauenfußball, wo wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute ansehen werden und wo man sich einfach drauf freut, wenn man dann, ja, schon so ein bisschen auch ein Ausrufezeichen setzen kann, in welche Richtung es dann weitergeht.
Wenn man jetzt das Spiel gegen Frankfurt gesehen hat, hat man gesehen, Wolfsburg ist schon auch verletzbar. Wenn jetzt gerade vor eurem Spiel so ein Topspiel auch bei Wolfsburg ansteht, wie intensiv guckt man das und was kann man da vielleicht auch irgendwie mitnehmen und daraus ziehen?
Ja, wie gesagt, wir analysieren ja alle Gegner im Vorhinein. Ich glaube, dass bei Wolfsburg dann sehr, sehr viel Material auch da sein wird, wie sie auftreten, ja, welche Taktik sie anwenden, in welchem System sie spielen. Und deswegen, glaube ich, werden wir da wie immer ganz gut vorbereitet sein. Ich glaube trotzdem, dass jedes Spiel natürlich anders ist. Also man weiß nicht, ob Wolfsburg jetzt gegen uns auftreten wird, wie jetzt gegen Frankfurt oder Turin. Deswegen, ja, was dann wirklich im Spiel passiert, glaube ich, sieht man dann immer erst an dem Tag und wirklich im Spiel drin. Aber für uns ist es wichtig, dass wir uns gar nicht zu sehr jetzt an den Gegner anpassen, sondern eher halt wirklich auf uns schauen und versuchen, unser Spiel durchzudrücken, wie wir es jetzt auch gegen andere Teams gemacht haben und dann als Sieger vom Platz gehen wollen, natürlich.
Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Kann man sich da nicht wahrscheinlich immer noch überraschen lassen von so einem Gegner? Weil ich meine, wenn Bayern gegen Wolfsburg spielt, ihr kennt euch alle so gut, ihr seid alle Nationalspielerinnen, man kennt die Gegenüber schon sehr, sehr gut, hat schon x-mal gegen sie gespielt. Aber jetzt ist es dann trotzdem noch so, gerade wenn man weiß, jetzt kommt Wolfsburg auch mit einem neuen Trainer, dass man da immer noch gewappnet sein muss vor der einen oder anderen Überraschung? Oder sagt man sich, naja, so viel Neues werden sie sich jetzt auch nicht haben einfallen lassen können?
Ja, man kennt sich inzwischen ja schon, also auch persönlich, die Gegnerinnen, viele kennt man aus der Nationalmannschaft. Trotzdem ist es, glaube ich, immer, jedes Spiel ist ein eigenes Spiel. Und ich glaube, gerade jetzt gegen Bayern wird Wolfsburg auch anders auftreten. Und ich glaube, dass jede Spielerin auch eine eigene Qualität mitbringt. Deswegen könnten da auch Wechsel jetzt in der Startaufstellung zum Beispiel was ganz anderes auf den Platz bringen. Aber wir wissen, dass uns da nichts geschenkt werden wird, dass sie auch sehr, sehr viel Offensivpower eben mitbringen und man da aufpassen muss. Aber dass es sicher auch Möglichkeiten gibt, wie wir da uns durchkombinieren können und selber erfolgreich sein werden.
Wie kann man sich bei so einem Spiel eigentlich so die Stimmung in den Katakomben vorstellen? Ich meine, Danny hat es gesagt, da steht ungefähr die halbe Nationalmannschaft, ihr kennt euch gut, seid teilweise vielleicht auch befreundet. Hält man da auch vorher schon mal ein Schwätzchen oder ist man da erstmal in der Konzentration und verschiebt das auch nach dem Spiel?
Ich glaube, in so einem Spiel ist es tatsächlich eher erst nach dem Spiel, weil der Fokus wirklich sehr auf dem Spiel liegt, sehr, sehr viel, Siegeswille da ist und ich glaube, wenn man sich dann im Vorhinein mit den Gegnern unterhält, wird es eher nicht so laufen. Deswegen glaube ich, dass man da wirklich bei sich bleibt und dann im Nachhinein immer hoffentlich mit einem positiven Ende dann auch nochmal ein gutes Gespräch führen kann mit den Gegnern.
Wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben schon eine Zeit lang rum, wollen wir mal die erste Interview-Challenge vielleicht auch einstreuen?
Ja, das können wir gerne machen. Die Überleitung ist vielleicht auch ganz gut. Das ist schon mal so ein kleiner Hinweis vielleicht für die erste Frage, weil ich jetzt wissen möchte, wie gut kennst du deine eigene Karriere? Frage Nummer 1. Für wen bist du bei deinem Bundesliga-Debüt eingewechselt worden?
Wow. Das war auf jeden Fall gegen Köln. Scheiße.
Ich habe ja den Hinweis schon gegeben, dass es durchaus auch mit dem Gegner am Wochenende zu tun hat.
Sandra Starke?
Sandra Starke. Sehr gut. Aber du wusstest schon, dass es Köln ist. Du weißt dann weiter sicherlich auch, wer gab dir denn bei deinem ersten Tor, da wirst du wissen, gegen wen es war, aber wer gab dir denn die Vorlage zu deinem ersten Tor?
War das Hasret?
Nein.
Nein. Oh je. Ich kann mich noch genau erinnern, wie es passiert ist, aber von wem kam der Ball?
Sag mal so, wenn du gleich die Auflösung erfährst und du hast es jetzt nicht erraten, dann gibt es wahrscheinlich im Training noch Probleme.
Lina.
Richtig. Lina ist richtig.
Der Assist-König Lina, ja.
Natürlich, hätte man auch drauf kommen können. Weiter mal als Thema Debüts. In welcher Stadt hast du denn dein Debüt für Deutschland gegeben, in der A-Nation?
In Bielefeld.
Sehr schön, richtig. Und dann kommen wir noch auf Tore weiter. Gegen wen hast du denn aktuell ein einziges, um nochmal einen Finger in die Wunde zu legen, dein einziges Bundesliga-Tor für Bayern erzielt?
Gegen Jena.
Richtig, stark. Und du hast trotzdem schon auch für Freiburg zahlreiche Bundesliga-Tore erzielt, hast eigentlich gegen fast alle Mannschaften getroffen. Gegen drei Teams hast du noch nicht getroffen. Gegen Freiburg und gegen Bayern, dein ehemaligen und aktuellen Verein, sehr vorbildlich. Welches ist denn der dritte Verein, gegen den du noch nie getroffen hast?
Ich glaube, es ist Frankfurt. Kann das
Nein.
sein?
Nein. Nein, die hast du schon getroffen, ja.
Habe ich? Boah.
Aber gehört auch zu den Vereinen.
Potsdam.
Richtig. Ja. Potsdam fehlt noch in der Liste.
Kann ja noch kommen, ne?
Richtig, kann noch kommen, so Auftrag erteilt. Ja, aber sehr, sehr stark. Da weiß jemand schon sehr gut Bescheid. Über sich und ja, über dich wollen wir noch ein bisschen weiter sprechen. Und da sind wir natürlich erstmal froh, dass du wieder auf dem Platz bist. So, das ist das Wichtigste. Freut uns alle sehr, nicht nur uns, ganz, ganz Fußball-Deutschland. Ohne jetzt nochmal zu sehr über die ganze Verletzung und die Reha zu sprechen, eher so ein bisschen über die Julia Gwynn, die wir heute jetzt vor uns sitzen haben. Unterscheidet sich denn die Julia Gwynn, die wir meinetwegen jetzt im September 2020 im Podcast gehabt hätten? Also ich kann das mal von mir schildern. Also ich darf ja sagen, wir hatten damals Kontakt vorher schon und auch dann irgendwie auch kurz nach deiner Verletzung, wo wir gesagt haben, macht das überhaupt Sinn, dass wir einen Podcast machen? Und da hatte ich das Gefühl, auch in deiner Art, wie du mir dann auch geschrieben hast, dass du selbst, ob ich noch gar nicht wusste, was passiert hier, was ist hier passiert, was passiert mit mir gerade, wie muss ich mich hier verhalten? Also wie unterscheidet sich denn die Julia Gwynn heute von der von vor über einem Jahr?
Ja, also erstmal vor einem Jahr war ja wirklich so ein bisschen das Worst-Case-Szenario, was man sich als Fußballerin halt vorstellen kann. Und man denkt halt immer irgendwie, also ich habe immer so gedacht, ja, mir wird das nie passieren. Und dass es natürlich dann doch so kam, war sehr, sehr schlimm und schwer zu realisieren. Aber man sagt ja immer dieses Comeback stronger und bla bla. Davon habe ich eigentlich nie viel gehalten. Aber ich muss sagen, gerade jetzt in der Zeit hat man wirklich sehr, sehr viel Zeit, sich halt mit sich selbst zu beschäftigen, in sich selbst zu investieren auch. Und ich glaube schon, dass ich ein ganz anderer Mensch geworden bin. Und ich habe das jetzt auch schon öfter von anderen Personen eben gehört, dass ja ich an dieser Situation extrem gewachsen bin und mich selbst halt einfach weiterentwickelt habe. Und sei es jetzt im mentalen Bereich, weil ich glaube, es ist schon was anderes ist, wenn man in diesem Fußballalltag drinsteckt und immer ein Team um sich hat, das einen auffängt, wenn es mal nicht so läuft. Und wenn man wirklich auf sich alleine gestellt ist, ist es halt schon was anderes. Und man muss sich halt tagtäglich selber motivieren, um wieder da zurückzukommen, wo man mal war. Und das ist, glaube ich, schon was an den Nerven zehrt und auch ja an der Motivation vielleicht manchmal, wo man Abstriche macht. Aber ich glaube, ich habe da dann echt an mir selbst gearbeitet und auch gelernt, wie ich mich selbst da raffen kann und bin dann wirklich auch gestärkt aus der Zeit zurückgekommen. Und das ist jetzt nicht nur so gesagt, sondern ich fühle mich auch einfach als ganz anderer Mensch und man hat wieder eine andere Wertschätzung bekommen für den Fußball, für alles, was man tagtäglich machen darf. Und ja, ich würde schon sagen, dass es auch sehr, sehr viele positive Seiten hatte, auch wenn es eine extrem schwere und lange Zeit war.
Du sagst, du fühlst dich als ganz anderer Mensch. Ich sag mal, Veränderungen werden ja vor allen Dingen auch oft von außen gespiegelt. Also dass andere sagen, okay, du bist irgendwie ganz anders, du bist irgendwie viel selbstbewusster, hast ein ganz anderes Auftreten. Hast du das auch wirklich schnell in dir gemerkt, dass da ein Prozess ist, der wirklich was mit dir macht?
Ja, schon. Also man merkt es ja in einzelnen Situationen auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Und man ja, hat ja einfach ein anderes Selbstwertgefühl und man merkt, okay, es hat sich was getan in der Zeit und man kann das auch auf andere projizieren. Und es ist halt schön, wenn man dann Feedback wirklich von außen bekommt, das nicht nur selbst spürt und dann merkt man auch, okay, es hat sich wirklich was getan und das natürlich im positiven Sinne. Also das ist für einen selber natürlich ein schönes Gefühl.
Man sagt ja auch immer, so eine Reha oder so eine Verletzung ist was, wo man erstmal so ein bisschen mit sich alleine steht. Ich glaube, in so einer Reha sind aber auch die Begleiter ganz wichtig. Und du hattest, glaube ich, eine ganz besondere Begleiterin in deiner Reha, wo jetzt auch eine besondere Freundschaft draus entstanden ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, was so wie dein Verhältnis zwischen Jovana Damjanovic und dir, wie das in der Zeit in der Reha war und wie ihr da so zusammengewachsen seid?
Das ist schon was ganz, ganz Besonderes und das hätte ich auch, glaube ich, im Vorhinein nie gedacht. Also wir waren ja Mannschaftskolleginnen, aber wir hatten eigentlich nie wirklich viel miteinander zu tun als jetzt normal im Training. Also außerhalb des Platzes haben wir eigentlich nichts unternommen, außer mal in größeren Gruppen. Und dann hat sich das eben so entwickelt. Also sie hatte sich ja 3 Wochen vor mir das Kreuzband gerissen und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals zu ihr gesagt habe, eben, ja. Es tut mir so leid, irgendwie, ich würde es dir gerne abnehmen. Und ja, natürlich habe ich sie dann nicht abgenommen, sondern mit ihr geteilt. was jetzt vielleicht nicht so mein Wille war, aber ja, dann hat sich einfach was extrem Schönes und Besonderes draus entwickelt. Also, wir haben eigentlich so diesen kompletten Reha-Verlauf von Tag 0 bei mir jetzt bis zum Ende zusammen halt durchgestanden. Und das ist wirklich was anderes, wenn man sich gegenseitig motiviert und wenn es mal Tage gibt, die vielleicht für einen persönlich, wo die Motivation einfach fehlt, wo man keinen Antrieb hat und dann ist jemand an deiner Seite, der dir auf gut Deutsch gesagt den Arsch tritt und ja, dir deine Ziele nochmal vor Augen führt. Und ja, es ist wirklich eine sehr, sehr enge Freundschaft entstanden, wo man auch wirklich, glaube ich, fast immer außerhalb des Platzes noch was macht, wo man sich austauscht, wo wir jetzt zusammen auch Zimmerpartner sind. Und ja, das ist wirklich eigentlich so das Schönste, was jetzt an dieser ganzen Leidensgeschichte halt geschehen ist. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Und ja, bin froh, dass ich den Menschen Jovi jetzt einfach auch enger kennenlernen konnte und ja, jetzt auch sehr, sehr lieben gelernt habe.
Wie viel emotionaler ist dann so ein Siegtor in Essen, wenn man weiß, es ist ja von einer Leidensgenossin erzielt worden?
Ja, sehr, sehr emotional. Also gerade, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Also wir haben einen Jubel zusammen seit unserer Verletzung, den wir uns eben, ja, wie sagt man, zuwerfen nicht. Aber dadurch, dass ich nicht auf dem Platz war, hat sie das wirklich bis zur Auswechselbank gemacht. Und das ist einfach, also es freut einen einfach sehr, sehr viel. Und man weiß auch, was halt für eine Arbeit dahinter gesteckt hat, dass man wieder dort steht und dort in der Luft eben einen Luftsprung macht und seinen Jubel vollzieht. Und das ist einfach was Schönes. Und ich glaube, man freut sich für jede Mannschaftskollegin, aber ich muss schon sagen, für Jovi freut es mich noch mal ein Stückchen mehr.
Das Ganze jetzt aber noch mal ein Stückchen größer gefasst. Klar, mit Jovi, das ist eine ganz besondere Geschichte, dass dir das wahnsinnig geholfen hat. Noch mal größer gefasst, wie sehr ist es denn auch, hat es denn auch geholfen, dass du eine Mannschaftssportlerin bist? Weil es ist ja auch ein Unterschied, ob du, sag mal, Einzelsportlerin bist und da auf dein Comeback hin fieberst und meinetwegen auch dann eine Reha-Partnerin hast. Aber hier zu sehen, ich möchte in eine Mannschaft zurück. Wie sehr hat die Mannschaft dich dabei unterstützt? Ich habe ja auch gesehen, ihr wart trotzdem auch mit Champions League, wart ihr mit dabei. Wie sehr hilft es in so einer Phase, dass man Mannschaftssportlerin ist und trotzdem weiterhin als Teil einer Mannschaft dann auch angesehen und so auch behandelt wird?
Ja, das war auch so ein bisschen das, warum ich mich damals für einen Mannschaftssport entschieden habe. Also ich habe ja, wie gesagt, viele Sportarten ausprobiert oder ausprobieren müssen, was mir aber alles keinen Spaß gemacht hat, weil ich eben unbedingt in diesem Teamgefüge sein wollte. Und ja, gerade in solchen Situationen merkt man das halt extrem, was so eine Mannschaft einem gibt. Und man muss schon sagen, wir sind hier wie eine zweite Familie. Also es ist wirklich, man ist jetzt nicht nur mit Kollegen zusammen, sondern wirklich mit engen Freunden. Und ja, das hat schon angefangen, als ich mich verletzt habe, dass die Mädels mit T-Shirts aufgelaufen sind zum Aufwärmen mit meinem Namen. Und das sind halt so Gesten, die einem gerade in so einer schweren Zeit extrem viel geben. Und man hat halt das Gefühl, man ist nicht alleine, obwohl man vielleicht gerade, also ich lag da, glaube ich, noch im Krankenhaus, dass man trotzdem halt jemanden hat, der hinter einem steht und dass man das Gefühl hat, sie fangen einen auf und sie geben einem Rückhalt. Und das haben Jovi und ich dann auch versucht, der Mannschaft zu geben. Also gerade mit Dingen, dass wir zu Auswärtsspielen mitgefahren sind, dass wir, glaube ich, immer die lautesten waren auf der Tribüne, dass wir halt alles uns Mögliche versucht haben, ins Team einzubringen, auch wenn wir nicht aktiv helfen können. Und ja, dadurch ist es halt richtig schön, dass wir unsere Reha am Campus machen konnten, also bei uns am Trainingszentrum, dass man trotzdem diesen Kontakt zur Mannschaft immer noch hatte. Und da war es halt auch besonders, dass immer wieder halt jemand einfach dann bei Läufen auf der Tatanbahn mal am Rand stand oder auch nur mal kurz im Reha-Bereich vorbeigeschaut hat und einem das Gefühl gegeben hat, hey, wir denken an euch und wir sind für euch da. Und man hatte nie das Gefühl, man ist jetzt außen vor. Und das ist schon was ganz Besonderes in einem Teamsport. Ja.
Ist das vielleicht auch ein Stück weit das Geheimrezept, sage ich mal, vom FC Bayern, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat? Ich sage mal so, wir haben im Prinzip, sagt ja bei uns jede unsere Mannschaft, wir sind 11 Freundinnen, das Zusammenhalt. Die Mannschaften, die gerade unten drin stehen, die können nur darüber kommen. Ja? Die Mannschaften, die gegen Abstieg kämpfen, die müssen übers Teamgefüge kommen, um gemeinsam dann auch erfolgreich zu sein. Bei Mannschaften, die sehr ambitioniert Fußball spielen, bleibt es ja nicht aus. Da ist dann immer, sag ich mal, die eine oder andere Diva dabei. Man verfolgt eher auch eigene Interessen. Aber ich habe das Gefühl, und dass gerade beim FC Bayern in den letzten Jahren dann noch wirklich dieser Teamzusammenhalt mehr und mehr gestärkt worden ist und auch vor allem gelebt wird. Das ist die eine Geschichte, die du erzählt hast, dass die mit den T-Shirts aufgelaufen sind. Aber wenn wir auch sehen, wie diese Mannschaft im letzten Jahr für so eine Simone Laudea einfach gefühlt, man hat das Gefühl gehabt, die wollten es eher für Simone Laudea machen als für sich selbst. Also ist das vielleicht dieses Erfolgserlebnis, wo ihr euch in den letzten Jahren kontinuierlich noch gesteigert habt, noch enger zusammengewachsen seid, was dann am Ende in diesen kritischen Situationen auch dann vielleicht den einen oder anderen Punkt mehr herauskitzelt?
Ja, also gerade speziell jetzt in den letzten 2 Jahren war es ganz, ganz besonders, wie wir als Team zusammengewachsen sind. Und man hatte das Gefühl, egal wer jetzt neu dazukommt, dass wir überhaupt keine Probleme haben, Leute zu integrieren. Wir machen das gerne und es ist wirklich so ein Teamgefüge, wo von außen nichts an uns randringen kann. Und egal, was negativ um uns herum passiert, es kann irgendwie nichts diesem Team, dieses Team aus der Bahn werfen. Und das habe ich so auch noch nie erlebt. Und irgendwie ist es halt ganz besonders neben diesem ganzen Druck und den Leistungen, die natürlich erwartet werden, Erfolgen, die erwartet werden, dann auch diese Leichtigkeit beizubehalten und dieses ja, Zusammensein, dieses Wir-Gefühl halt auch auf den Platz zu bringen. Und es ist wirklich was Besonderes, wenn man zum Beispiel in die Mannschaftsgruppe schreibt, ob jemand Lust hat, was essen zu gehen, dann ist es wirklich nicht so, dass man sagt, okay, vielleicht schreiben ein, zwei, sondern es ist immer fast die komplette Mannschaft und das ist, glaube ich, schon nicht selbstverständlich, aber das haben wir uns auch irgendwie so aufgebaut und es ist wirklich, ich glaube, ich würde mit jedem aus unserer Mannschaft einen Kaffee trinken gehen. Es ist nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, es ist natürlich Konkurrenz da, aber es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, ah, mit der würde ich jetzt nicht einen Kaffee trinken gehen, sondern ja, dieses Wir-Gefühl zieht sich halt wirklich durch die ganze Mannschaft und das ist, glaube ich, schon extrem besonders, was uns dann auch letztes Jahr, was wir dann mit der Meisterschaft auch gekrönt haben und was uns auch ausgemacht hat das ganze Jahr über.
Und ich glaube, es zieht sich ja quasi auch bis ins Wohnzimmer, weil ihr wohnt ja gefühlt auch alle auf einem Haufen. Ne?
Ja, genau. Wir haben ja so ein bisschen unser Bayern-Ghetto, wie wir es nennen, wo einfach jetzt sehr, sehr viele Spielerinnen von uns wohnen. Ich glaube, inzwischen sind es 15 oder so. Und das ist halt auch extrem cool, weil viele von uns haben natürlich keine Familie hier oder die Familie und Freunde wohnen sehr, sehr weit weg und man hat vielleicht niemanden in München jetzt außerhalb von der Mannschaft und da ist es schon was Schönes, dass man einfach auch gefühlt nur eine Tür weitergehen muss und dann am Abend zusammen was kochen kann oder Champions League schauen kann und ja, das ist glaube ich auch was, was uns extrem nochmal zusammenschweißt und wofür wir auch stehen.
Ich würde sagen, wir könnten theoretisch noch eine Stunde weiterreden.
Ja, wir haben schon leicht überzogen, aber ich finde, wenn man so lange wartet auf so einen Gast, dann darf man auch mal ein bisschen
reden. Kann man auch mal ein bisschen reden.
Das stimmt, ja, absolut. Aber ich finde, dass das Schlusswort ist eigentlich schon, das war schon ein sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Würde ich fast sagen, fast Schlussworte.
Genau, denn wir haben noch eine kleine Challenge für dich, bevor wir dich entlassen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass du vor deiner Verletzung wurdest so extrem gehypt, auch medial. Du hast für sehr viele Schlagzeilen gesorgt. Die kann man ja nicht immer so steuern. Heute kannst du aber mal deine eigenen Schlagzeilen machen. Wir haben nämlich jetzt drei Daten für dich und du kannst ja jeweils aussuchen, was am nächsten Tag in der Zeitung stehen soll. Wir fangen mal an mit dem 14.11. Das ist der Tag nach dem Topspiel und die Überschrift wird dann Julia Gwynn.
Oh Gott. Das ist fies.
Du hast gesagt, du brauchst keine Stand, du hast dich nur auf Standardfragen vorbereitet. Das ist jetzt
Ja,
eine
das
keine.
ist gut, das ist eine Challenge. Ich würde sagen, Julia Quinn und der FC Bayern weiter an der Tabellenspitze.
Okay, dann springen wir in den Mai 2022. Das ist der Tag nach dem letzten Spieltag und dann wird die Überschrift der FC Bayern.
Verteidigt den Meistertitel.
Okay, und dann sind wir Ende Juli, das EM-Finale ist gerade gespielt worden und dann steht als Schlagzeile am nächsten Tag in der Zeitung.
Deutsche Frauen stemmen den EM-Pokal in die Höhe.
Sehr gut.
Wenn die EM schon extra für dich um ein Jahr verschoben wurde, dann.
Eben, es kam mir
Ne?
ganz gelegen mit meiner Verletzung.
Nochmal ganz kurz nachgefragt, auch zum Thema Meisterschaft. Wie sehr ist in diesem Jahr diese Meisterschaft nochmal für dich ein Stück weit mehr Antrieb? Weil natürlich, du warst im letzten Jahr mit dabei und hast auch anfangs gespielt. Aber jetzt zu sagen, komm, ich will es in diesem Jahr auch nochmal mir selbst beweisen, Teil einer Meistermannschaft zu sein, wie sehr ist dieser Antrieb für dich in diesem Jahr da?
Ja, enorm. Also genau, man war letztes Jahr dabei, aber man war größtenteils nur passiv dabei und das ist auch schön und man freut sich für die Mannschaft, aber es ist natürlich was anderes, wenn man aktiv ja, mithelfen konnte und auch seinen Teil dazu beitragen kann. Und deswegen ja, gebe ich alles, dass wir diesen Titel verteidigen und dann wird es auch für mich natürlich ein ganz besonderer werden, wenn es soweit sein wird und wenn wir das nochmal schaffen sollten.
Sehr schön. Wir wünschen viel Erfolg, vor allem, aber das ist, steht über allem, Gesundheit. Bleib auf jeden Fall gesund. Markus, dir vielen Dank. Wir, das können wir erstmal sagen, verabschieden uns erstmal wieder auch eine kurze Urlaubspause. Wirst auch mal durchatmen. Du bist unterwegs, weiß ich. Ich bin unterwegs, auch im Ausland. Mal die Seele baumeln lassen.
Reisen gehen.
Auch mal, genau, reisen gehen. Das gehört dazu. Reisen ist Deutschlands Abschlussthema gleich. Und zwar, meine erste Reise führt mich am Wochenende nach München. Ich bin tatsächlich am Wochenende in München. Und da habe ich gehört, das will ich dich jetzt fragen, können wir vielleicht nachher noch Adresse austauschen? Weil ich habe gehört, dass du deine Garage durchaus auch immer zur Verfügung stellst. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ich habe eine Garage hier angemietet, die ich auch bezahle monatlich und die nicht ganz billig ist und wo ich echt froh bin, dass ich eine habe, weil die Parkplatzsuche nicht ganz so einfach ist. Und dann ist es natürlich nicht so schön, wenn man vom Spiel kommt und ein wildfremdes Auto in der eigenen Garage parkt und auch noch das Tor zugemacht ist. Also nicht abgesperrt, weil der Schlüssel kann ja nur bei mir sein, aber ja, war dann nicht so amüsant, würde ich sagen.
Ja, gut, aber mir ist nur gesagt worden, wenn du einen Parkplatz brauchst, fragt Julie, da kann man jederzeit in die
Ja,
Garage rein.
nee, ich bin da immer offen. Also einfach reinfahren und zumachen ist gar kein Problem. Ich stelle mich halt mit meinem Auto dann davor.
Sehr schön, alles klar. Julia, vielen, vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr unterhaltsam, sehr schönes Gespräch. Alles Gute, wie gesagt, wiederhol mich und bleib gesund.
Dankeschön, mir hat es auch Spaß gemacht.